Hallo ihr Lieben, willkommen bei meinem Podcast Geil Ankommen. Mein Name ist Anja Mack und in diesem Podcast geht es darum, Bewusstsein für das Thema Sexualität zu schaffen, zu inspirieren. Es geht um authentische Sexualität und es geht um alle Themen, die inspirieren, von A bis Z. Hallo, du wunderschönes Du. Schön, dass du wieder da bist. Und wie versprochen, sprechen wir heute mal über ein sehr, sehr interessantes Thema, das mir nicht nur vorher schon in meiner Arbeit begegnet ist, aber durch meine eigenen Erfahrungen aus der Psychosomatik im Bereich mit Klinikaufenthalten, traumatischen Patienten, die generell in der Psychotherapie behandelt werden. Und worum geht's? In der klassischen Psychotherapie spricht man davon, dass das persönliche Teufelskreismodell ein zentrales Konzept ist der Psychosomatik. Warum? Weil es genau für die Therapeuten die Wechselwirkungen zwischen Körper, Psyche und den sozialen Faktoren beschreibt. Das heißt, zur Entstehung und zur Aufrechterhaltung der psychosomatischen Beschwerden beitragen. Was ich mega spannend finde, weil was ich nicht wusste, dass es ablesen lässt, Entstehung und Aufrechterhaltung. Und ja, du hast richtig gehört, meine Meinung zur Psychosomatik ist immer noch zwiegespalten. Meine Meinung zur klassischen Psychotherapie, Psychiatrie und dieser ganzen Thematik auch. Und heute werde ich dir mal den klassischen Weg zeigen, sagen, was die sexuelle Energie damit zu tun hat und natürlich noch dir erklären, was es auf sich hat mit Ayurveda. Mega spannend, also lass uns einsteigen. Was genau zeigt es auf? Also es zeigt ganz genau auf, welche bestimmten Verhaltensweisen, Denkmuster und körperliche Reaktionen gegenseitig verstärkt werden, auch im chronischen Verlauf oder zum chronischen Verlauf führen können. Man sagt beim Konzept des Teufelskreismodells, dass die negativen Rückkopplungsprozesse quasi in deinem System beschrieben werden. Also das heißt, aus dem Kontext der Psychosomatik verdeutlicht das quasi, wie der Körper und die Psyche in Wechselwirkung stehen. Das heißt, oft beginnt der Kreislauf ja mit einem Auslöser, der durch körperliche oder emotionale Beschwerden hervorgerufen wird. Und diese Beschwerden können durch bestimmte Gedanken, Emotionen oder Verhaltensweisen verstärkt werden. Und das wiederum verkörpert sich in einem Symptom in deinem Körper. Und die mich kennen, die wissen, wie sehr ich Ayurveda liebe. Hör dir meinen Podcast, meine Podcast-Folge an zum Thema rein Ayurveda, wo ich dafür spreche, was Ayurveda bedeutet. Ayur, die lange Wissenschaft des Lebens. Und da geht's einfach ganzheitlich. Ja? Ein Beispiel dazu. Das heißt, angenommen, du bist eine Person und erlebst eine stressige Situation. Ja? Das heißt, bestes Beispiel, was habe ich erlebt? Ich hatte so viel Stress durch die Diagnose mit dem Uteruskrebs, durch die Hofübergabe, wo ich zu Hause noch involviert bin. Also das heißt, die Landwirtschaft, ich als Unternehmerin und Landwirtin, ich und mein Coaching-Business und ich und mein klassisch angestellter Job. Das heißt, ich habe alles parallel gefahren. Dass das irgendwann zu einer stressigen Situation hervorruft, ist keine Frage. Und das hat zu muskulären Verspannungen geführt im ganzen Körper. Und diese Verspannungen haben sich nicht mehr gelöst. Diese Verspannungen haben so krasse Schmerzen ausgelöst, dass sie mich ängstlich gemacht haben und dass diese Angst sich so krass verstärkt hat, dass diese Verspannung wirklich nur noch im Schmerz da war und von Tag zu Tag unerträglicher wurde. Das heißt, ich konnte mich fast nicht mehr bewegen, ich konnte fast nicht mehr schlafen. Mein Nacken war so hart und angespannt, es war richtig, richtig krass. Ich hatte Kopfschmerzen, ich habe gekotzt, ich hatte richtig krasse Zustände. Also der Körper ist auch gar nicht mehr zur Erholung gekommen. Was sind die Bestandteile dieses persönlichen Teufelskreismodells? Also, das Modell wird individuell angepasst auf spezifische Mechanismen eines Menschen und setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen. Das heißt, wir haben erstens mal den Auslöser. Den Auslöser habe ich dir genannt. Das war erstens mal die Krankheit, das war Trigger in der Familie, das kann alles Mögliche sein. Es war also quasi ein Stresserlebnis, ein Konflikt, ein Trauma und ein belastendes Lebensereignis. Und für Menschen, die mich kennen, die wissen, ich warte immer viel zu lange. viel zu lange. Das heißt, was ist passiert? All diese psychischen Faktoren wie Verletzungen, Erkrankungen und Schlafmangel haben dazu geführt, dass ich so krass getriggert wurde. Das ist dann in den Körper gegangen als körperliche Reaktion und hat sich halt durch Zufall im Nacken und in der Verspannung gezeigt. Und körperliche Symptome können unterschiedlich sein. Bei mir waren es Schmerzen, ja, Müdigkeit. Ich bin überhaupt nicht mehr zu Kräften gekommen. Ich hatte jetzt weniger Herzklopfen, aber krasse Magenbeschwerden, definitiv. Und diese psychische Stressreaktion hat meine Muskeln angespannt, hat mein Cortisol erhöht, hat natürlich dazu beigetragen, dass sich der Krebs immer weiterentwickeln kann. Ja? Was folgt dann? Daraus wird noch ein weiteres Ding angetrieben, und zwar deine Gedanken. Also quasi die kognitive Ebene. Und durch diese kognitive Ebene wandelst du in einem Strudel. Oh, irgendwas stimmt mit mir nicht. Irgendwie werde ich gar nicht mehr gesund. Ich komme überhaupt nicht mehr zu Kräften. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich bin nicht in Ordnung. Das heißt, negative oder katastrophisierende Gedanken. Ja. Und das dreht sich dann so weit, dass du wirklich in dieses Grübeln verfällst und in diese Selbstbeobachtung und gar nicht mehr herauskommst. Und das verstärkt natürlich die Beschwerden. Und dann kommt natürlich die emotionale Komponente. Also du reagierst. Du wirst ängstlich, hilflos, Wut, traurig. Und das verstärkt sich natürlich emotional in deinem Körper durch nochmal andere Symptome. Und was resultiert daraus? Dein Verhalten ändert sich. Das heißt, du gehst in die Schonverhaltung, Vermeidung, im Sinne von wahrscheinlich Muskelabbau oder Verschlechterung der Symptome. Und in den seltensten Fällen gehst du in die Überforderung. Und das ist das, wo die wenigsten nicht darüber sprechen. Du gehst in diese Überforderung. Das heißt, bei mir war das so krass, die Überforderung. Ich habe mich überfordert. Noch mehr Arbeit, noch mehr Arbeit. Ich habe gearbeitet, ich habe die Firma geführt, noch eine Firma geführt. Ich habe Lösungen gesucht für zu Hause, Lösungen für mich gesucht, Krebstherapie gemacht, alternative Therapie gemacht, Seelenarbeit gemacht, Energiearbeit gemacht, gleichzeitig noch Coachings, gleichzeitig noch Kundenakquise, meine Homepage aufgebaut, gleichzeitig noch einen Job gesucht, weil ich gedacht habe, ich habe noch nicht genug gemacht. Und das führte zur Verschlechterung der Symptome, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Viele brennen aus, weil sie müde werden und weil sie gar nichts mehr tun. Das heißt, meine Selbstbeobachtung war, ich habe gar keinen Arzt aufgesucht. Definitiv nicht. Ich gehe so wenig wie möglich zu Ärzten. Bei mir ist es genau das Gegenteil. Ich ziehe mich so hardcore zurück, was nämlich der nächste Faktor ist, diese sozialen Faktoren. Das heißt Rückzug von sozialen Aktivitäten. Ja, das war definitiv gegeben. Verstärkung negativer Emotionen? Nein, weil ich habe rein funktioniert. Bei mir ist es rein auf den Überlebensmodus beschränkt gewesen. Was richtig krass war, war Mangel an Unterstützung oder Konflikte in Beziehungen. Das heißt, bei mir ist die komplette Familiensituation um die Ohren geflogen, also Beziehungen in der Familie, Freundschaftsbeziehungen, Beziehungen im Job. Man hat mich auf allen Ebenen gemobbt, man hat mich auf allen Ebenen schikaniert, man hat mich auf allen Ebenen fertig gemacht und überhaupt nicht unterstützt. Und jetzt überleg dir mal, wie sich ein Mensch fühlt, der eigentlich durch eine Krebstherapie geht, keine Unterstützung in der Familie bekommt, keine Unterstützung von Freunden bekommt und alle sagen, ja, das wird schon wieder. Ja, das ist okay. Und erst als ich gesagt habe, fuck it, ich halte es nicht mehr aus, ich brauche Hilfe. Und diesmal war ich wieder an dem Punkt, nicht so krass wie bei dieser Stalking-Geschichte, dass ich über eine Organisation, also eine NGO gegangen bin, sondern ich habe meine internationalen Freunde angerufen und habe gesagt, hey, listen, ich brauche einen Raum, ich brauche Hilfe, ich werde in die Klinik gehen und dann habe ich mich erstmal fast 6 Monate, 7 Monate abgeschottet. Kein Kontakt zu niemandem. Und daraus ist was Tolles entstanden. Aber wie läuft dieser Teufelskreis denn jetzt nun weiter ab? Naja, wie du dir vorstellen kannst, in der klassischen Psychosomatik wird es in verschiedenen Phasen beschrieben. Man beschreibt erst die initiale Belastung, das heißt, der externe oder interne Stressfaktor aktiviert den Kreislauf, der war aktiviert, also das war gegeben. Körperliche Symptome, das heißt, der Stress hat sich so körperlich manifestiert durch Verspannungen, Schmerzen, Schlaflosigkeit. Er ist auch auf die kognitive und emotionale Reaktion gegangen, das heißt negative Gedanken, emotionale Verstimmungen sind aufgetreten, alles Mögliche. Verhalten, naja, Vermeidungsverhalten, ich wollte nichts mehr tun, ich konnte auch nichts mehr tun, weil ich so müde war. Ich habe nicht mehr gut geschlafen, ich habe nicht mehr mich ausgeruht gefühlt, das war alles wie verhext, also richtig wie verhext. Und am schlimmsten war quasi Verstärkung der Symptome durch noch mehr Stress. Und das war quasi der Teufelskreis. Jetzt ist die Frage, wie durchbricht man ihn? Ja, ich habe ihn durchbrochen, weil ich tolle Ärzte hatte. Und diesmal habe ich mich wirklich entschieden, den klassischen Weg zu gehen. Also bin ich zum Hausarzt gegangen und der hatte schon ein halbes Jahr an mich hingeredet, mich krankschreiben zu lassen, mich rauszunehmen. Und ich hatte immer noch eine Ausrede, nein, ich kann nicht und es geht nicht und nein, nein, nein und tralala. Und das Wichtigste daran zu erkennen und zu verstehen ist, dass du alleine bist für dich verantwortlich. Deine Familie wird es dir nicht danken, deine Freunde werden es dir nicht danken und du wirst auch von keinem deiner Kunden ein Loblied bekommen, weil du einen Auftrag abgewickelt hast, aber gleichzeitig deine Gesundheit am seidenen Faden hängt. Da wird keiner zu deiner Beerdigung kommen. Keiner wird kommen und sagen, Mai, die war ja so hilfsbereit. Das wird nicht passieren. Das wird einfach nicht passieren. Sorry to say. Wie durchbricht man das jetzt? Naja, es gibt in der klassischen Psychosomatik verschiedenste Ansätze. Der zentralste Ansatz ist, du arbeitest, also in der Therapie arbeitest du dann, wenn du wirklich in die stationäre gehst, also wirklich tagtäglich daran arbeitest, arbeitet man auf körperlicher Ebene. Das heißt, du hast Entspannungsverfahren wie progressive Muskelentspannung, Yoga, autogenes Training, viel Bewegung, Aquagymnastik, Aquasport, Klettern, Rudern, Radfahren, Wandern. Du hast klassische Physiotherapie, klassische Psychotherapie, gezielte Bewegung, um die Verspannungen zu lösen, auch Massagen, Fango, Akupunktur, eine bestimmte Ernährungsweise und dann die Gruppentherapien. Auf der kognitiven Ebene hast du natürlich halt die Verhaltenstherapie, um negative Gedankenmuster zu erkennen und zu verändern, indem du Achtsamkeitsübungen machst, um dieses Grübeln zu reduzieren. Du hast regelmäßige Meditationen. Ich hatte gefühlt jeden Tag Achtsamkeit und das hat mich so hardcore getriggert, das glaubst du gar nicht. Ich hatte emotionalen Ebene, also du lernst Emotionalsregulation durch Atemübungen und Meditation. Du hast Gruppentherapien, Maltherapie, Tanztherapie, Depressionstherapie, Prävention, Burnout-Prävention, Traumatherapie, dann gibt es Führung positiver Emotionen durch soziale Kernkompetenzen oder andere Hobbys. Und es geht ganz viel darum, dein Verhalten zu ändern. Also viel findet auch damit statt, dass du in deiner Kindheit arbeitest. Das heißt, der Aufbau von Aktivität mit realistischen Zielen, neue Ziele, also Reduktion von Vermeidungsverhalten, auch zu identifizieren, wo habe ich das Vermeidungsverhalten oder ist es mehr ein Fluchtverhalten? Bin ich im Überlebensmodus oder bin ich überhaupt entspannt? Was ist denn überhaupt Entspannung? Und dann natürlich die Vorbereitung auf die Nachphase, also die soziale Unterstützung, Einbindung der Familie, Freunde oder Selbsthilfegruppen. Finde ich mega geil, aber was ist, wenn Familie, Freunde und Selbsthilfegruppen überlastet sind, so wie es jetzt ist? Du wartest im Moment in Bayern 15 Monate auf einen Therapieplatz für die Psychosomatik. In der Akut könntest du in die Tagesklinik gehen oder die Hotlines anrufen. Naja, wenn deine Freunde dir nicht helfen, gibt es Leute, die zu dir ins Haus kommen könnten, zu Selbsthilfegruppen. Ja, wenn die überlastet sind, gibt es welche, die musst du aber dann selbst bezahlen. Und natürlich kannst du auch daran arbeiten, an deinen Konflikten, an deiner Kommunikation. Aber seien wir ehrlich, ich bin wieder dahin zurückgegangen, dass es natürlich die Dynamik mir im Körper und Geist gezeigt hat. Aber die Seele hat gefehlt und das Verhalten in der Psychosomatik hat sich verstärkt ab dem Zeitpunkt, wo ich wieder zu Hause war. Klar hilft dir dein Therapeut, aber wenn du nur einmal die Woche eine Einzelsitzung hast, sorry, du brauchst da mehr Hilfe. Ich habe mich, indem ich mir wieder Mentoren und Leute geholt habe, mit denen habe ich tagtäglich gearbeitet. Ich habe tagtäglich nebenbei noch Mentoring gehabt, Coachings gehabt, Seelenarbeit und Energiearbeit gehabt. Zusätzlich zur Bewegung. War das anstrengend? Ja. Habe ich viel geweint? Ja. Habe ich was durchbrochen? Ja. Hat es Durchsetzungs- und Durchhaltevermögen erfordert? Ja. Und ganz ehrlich, der Schlüssel zum Erfolg liegt nicht darin, dass sie mir eine Therapie und dann Medikamente geben, Antidepressiva, damit ich körperlich, kognitiv, emotional ruhig gestellt werde. Das ist für mich nicht ganzheitliches Arbeiten. Ja, es kann unterstützen und ja, es kann sein, aber letzten Endes geht es durch die Bewusstwerdung darüber, gezielte Interventionen zu nutzen, um diesen Kreislauf zu durchbrechen. Was auch sehr spannend war, wir hatten da so ein Modell bekommen. Das habe ich hier gerade vor mir liegen, deswegen hörst du wahrscheinlich das Papier. Da haben wir aufgemalt so quasi, hey, was ist denn der äußere Reiz? Was war der äußere Reiz? Ja, was ist der Auslöser? Das heißt, das schreibst du auf, dann schreibst du auf, was sind die körperlichen Symptome, was nehme ich wahr? Dann schreibst du auf, welche Wahrnehmung hatte ich als erstes? Dann schreibst du den Gedanken auf, also quasi, wie kommt der Gedanke, was ist es für ein Gedanke, wie bewerte ich die Situation, listest das auf. Dann schreibst du auf, welche Gefühle du währenddessen hattest, also Angst, wie auch immer. Und dann schreibst du auf, sichtbares Verhalten, was tue ich, wie verhalte ich mich im jetzigen Moment. Und dann die psychologische Veränderung, also im Sinne von Hormone werden ausgeschüttet, der Körper stellt Energie bereit, also du gehst quasi so in diese körperliche Schiene, um es noch mehr zu erforschen. Ja? Das kannst du richtig krass machen, weil gerade beim Vermeidungsverhalten, Vermeidungsverhalten sind meistens angstbesetzte Situationen. Das heißt, alles, was wir tun, um Angst kleiner werden zu lassen und quasi fast schon unterdrücken. Aber da geht's los mit diesem Unterdrücken, weil meistens beginnen da die Panikattacken. Und es gibt unterschiedliche Arten von Vermeidungsverhalten. Ich habe am Anfang auch gedacht, ja, was für ein Bullshit, ich habe doch kein Vermeidungsverhalten. Ja, glaub mir. Vermeidungsverhalten, da spreche ich jetzt nicht von Panikattacken nur, aber ein Vermeidungsverhalten ist quasi ein Flucht. Flüchten. Immer wenn du sagst, du brauchst ein Auto oder du brauchst eine Begleitperson. Manche flüchten sich in Drogen, Alkohol, manche Schonverhalten, weil sie sagen, oh, ich kann keinen Sport machen, kein Sex, kein Kaffee, kein Nanana. Manche brauchen eben die Medikamente, manche brauchen Bachblüten, kalt duschen, manche brauchen eben diese Ablenkung, Handy, Musik hören, Flucht aus der Situation, Situation gänzlich vermeiden, überwältigend Angst wird vermieden. Das heißt, die Angstschwelle wird um 80% nicht überschritten. Bei einer generalisierten Angststörung würde man sagen, man lenkt sich ab. Meistens durch Fernsehen, Musik, indem man dann auch die Rückversicherungsverhalten, also dieses Hinterhertelefonieren anwendet, emotionales Verarbeiten vermeidet. Also man geht erst gar nicht drauf ein, weil man ständig eine neue Geschichte hat und man macht sich halt nur noch Sorgen. Man springt quasi von einer Sorge zur nächsten. Naja, aber wie kann man diese Vermeidung verhalten? Kurzfristig kann die Angst schon sinken, aber langfristig schränkt es halt deine Lebensqualität ein, weil du halt von einem ins nächste kommst. Du ziehst dich zurück, manche werden medikamentenabhängig. Ich meine, du musst dir nur die Liste der Nebenwirkungen anschauen, die diese Psychopharmaka hat, Antidepressiva und was nicht alles haben. Wie viele auch Ritalin kriegen, damit sie einfach müde im Dings sind. Konflikte in der Partnerschaft, Vermeidung von tiefen Beziehungen und Partnerschaften. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin hart geworden. Bei mir kam so erst ans Tageslicht diese urkrasse Härte. Diese Härte im Sinne von, hey, wer hat mich eigentlich verletzt? Und am Ende gebe ich dir mit, was wirklich hilft. Also wenn wir noch einsteigen in die sexuelle Energie. Dieses kurzfristige Vermeidungsverhalten, also quasi, wenn du die Linderung der Angst nimmst, die verhärtet sich. Und diese Verhärtung zeigt sich, indem du so oft verletzt wurdest und eine Mauer nach der anderen nach oben fährst. Also im Sinne von, egal was im Außen kommt, du gibst deinem System das Gefühl, dass du bedroht wirst, dass du im Überlebensmodus bist, dass die Situation gefährlich ist, dass du es vermeiden musst. Und was ist die Exposition? Naja, normalerweise sagt man bewusste Konfrontation mit der angstbesetzten Situation. Das ist aber gar nicht so einfach und erfordert auch wirklich Ärzte. Also, ich sag's dir immer wieder. Das hier ist kein Podcast für die Medizin und auch nicht zum Heilen. Ich spreche nur aus meinen Erfahrungen. Und ja, ich kann dir nur sagen, mein Körper war so krass darauf trainiert, auf dieses Trauma und Drama, weil ich meine Traumen und Dramen nie wirklich verarbeitet hatte, darüber gesprochen hatte, sie immer unterdrückt habe, immer gesagt hat, ah, das ist schon okay. Weil mein Umfeld so war. Man hat mir als Kind eingeredet, ach, du fällst ja hin, ach, ist nicht so schlimm. Ah, du hast dir einen Arm gebrochen, ach, ist ja nicht so schlimm. Was, du wurdest operiert, ach, nicht so schlimm. Ach, du hattest eine Fehlgeburt, ach, nicht so schlimm. Was, du hattest Krebs, ach ja, nicht so schlimm. Ja, aber überleg dir mal, was das mit dir macht. Du merkst auch schon in der Art und Weise, wie ich es dir erzähle, das ist wie Händewaschen. Bei uns sind solche Vorfälle wie Händewaschen so, oh ja, nicht so schlimm, ach ja, nicht so schlimm. Ja, aber wenn du immer wieder darüber hinweggehst und wieder und wieder und wieder und wieder, was meinst du passiert? Deine Härte wird immer größer und deine Mauern werden aber auch immer größer. Trägt es dazu bei, dass du wirklich langfristig gesund bist? Nein. Was macht das mit deinen Gedanken? Naja, die katastrophieren sich. Oh, ist es okay? Darf ich das? Ist es so? Da würde eigentlich nur helfen, die Übung Gedankenstopp. Also im Sinne von, ja, wie kann ich es denn aufhören? Und da muss ich dir sagen, diese Situationen haben durch dieses Teufelkreismodell haben schon so viele quasi auch Suizid begangen, Suizidgedanken. da ist es halt, das ist mir halt auch nie so bewusst geworden im Coaching, wie viele Menschen da eigentlich halt richtig krass drinnen stecken. Und da ist mir halt auch wieder bewusst geworden, was das für eine Verantwortung ist, die wir eigentlich auch haben als Therapeuten und als Coaches. Und wie viele da draußen rumlaufen und einfach nur rumdoktern und experimentieren. Darum bin ich immer wieder dankbar, mit Ärzten zusammenarbeiten zu dürfen, gerade auch aus dem Ayurveda und wie unterschiedlich Ayurveda an diese Sache herangeht. Weil natürlich neigen wir dazu, wenn wir dieses Vermeidungs- oder Sicherheitsverhalten, weil eigentlich wollen wir Frauen wollen immer nur Sicherheit, ja? Und die Männer neigen mehr dazu, es zu vermeiden, so quasi, ja, ich rede nicht drüber, das gehört sich nicht, die wollen die Gefühle loswerden. Einfach mal kurzfristig, ja, aber langfristig schädigst du damit deinem Vermeidungs- und Sicherheitsstrategien, weil du dann eine ernsthafte Angsterkrankung entwickelst. Panikattacken und weiß der Geier nicht, was alles. Weil was habe ich gemacht? Ich habe mich voll in die Arbeit gestürzt. Noch mehr arbeiten, noch mehr tun, Ablenkung im Außen, weil ich musste immer was tun, 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 tun. Ruhe gab es bei mir nicht, weil da hätte ich ja in mein Innerstes schauen müssen. Emotionen aushalten, ja klar. Ich bin viel gereist, natürlich habe ich mich um mich selbst gekümmert, aber ich habe mich auch mehr wieder um andere gekümmert, habe es anderen recht gemacht, habe über meine Grenzen hinweglaufen lassen, also dieses klassische Gutmensch oder People-Pleasing, wie man es nennt. Und von einem Problem zum nächsten. Ich habe Wut und Aggression angestaut und diese Traurigkeit kam erst, als ich zugelassen habe, dass ich fühlen darf. Ich habe mich isoliert, habe alle von mir weggestoßen, Menschen, die ich liebe, Freunde, Familie, weil ich gesagt habe, ja, und die verstehen mich nicht und die sind auch nicht da. Was auch stimmt, sie verstehen es auch nicht. Über die Art und Weise, ich kann ja nicht erwarten, dass sich meine Freunde ändern, weil die Freunde sind so, wie ich auch in gewisser Weise bin. Familie ist so, wie ich auch bin. Erst jetzt habe ich begriffen, dass es unabweichlich ist, deine Familie für einige Zeit zu meiden und dann dort auch gewisse Dinge herauszuholen. Und diese Härte und diese Verschließung und das sich dann öffnens, und vor allen Dingen unterdrückte Emotionen öffnen. Das war der Schlüssel. Dann ging es weiter. Achtsamkeit war der Schlüssel. Innezuhalten, in die Ruhe zu gehen, die eigenen Themen anschauen, nach oben holen. Nicht um sich nochmal zu schützen und einsamer zu werden und abzustumpfen und noch mehr abzuhärten. Nein, es ging wortwörtlich um dieses nach oben holen. Weil Menschen, die voll in diese Härte gehen, wirken auch abgestumpft, abgehärtet, arrogant und oberflächlich. Was interessant ist, weil eigentlich aus meiner Arbeit, die mit mir schon gearbeitet haben, die wissen das, einer der emotionalsten und empathischsten Menschen, die sie gesehen haben, also eine emotionale Intelligenz liegt schon da. Was aber nicht heißt, dass wir nicht trotzdem unsere eigenen Themen haben. Was wäre jetzt das Sicherheitsverhalten? Naja, bei mir war es immer dieses Flüchten. Oh, ich brauche mein Auto. Manche flüchten sich ins Handy, manche ins Rauchen, in die Drogen, in die Ausreden, in die Gedanken, noch eine Geschichte und noch eine Geschichte. Manche eben in den Talisman, manche in Alkohol, Drogen, Medikamente, manche, die ständig vorausplanen, manche, die halt wegschauen, auf den Boden schauen, die nicht dahin gehen. Und das merkst du erst in der Therapie, solche Sachen. Also die klassischen Sicherheitsverhalten merkst du erst in der Therapie. Und meistens kommen Menschen ja auch erst in die Therapie, wenn es schon zu spät ist oder fast zu spät ist oder wenn sie wirklich gezwungen werden, weil sie eben gebrochen wurden, weil sie eben, wie sagt man, ausgeklügelt wurden. Und das ist nicht immer einfach. Glaub mir, das ist einfach ein Dings, was man auch berücksichtigen darf und soll, weißt du? Das ist nichts, was einfach von heute auf morgen kommt. Und das ist auch nichts, was von jedem berücksichtigt wird und auch gut hingenommen wird. Weil das ist das, wo die Menschen sich dann verlieren und wo sie auch sich selbst verlieren. Und das ist auch ganz wichtig zu erkennen, was das mit dir macht. Und weil was mir ganz wichtig ist, möchte ich dir einfach mal mitgeben, was die sexuelle Energie noch dazu sagen hat. Weil die sexuelle Energie ist und bleibt die grundlegende Lebensenergie, diese tiefgreifende Auswirkung auf den Körper, Geist und auf die Seele hat. Und der spielt so eine zentrale Rolle in der psychischen Gesundheit und im Wohlbefinden eines Menschen, was viele gar nicht glauben. Im Kontext der persönlichen Teufelskreismodell und in der psychosomatischen Beschwerden kann die sexuelle Energie sowohl positiv genutzt werden, als die Muster auflösen. Sie kann aber auch, wenn sie zu exzessiv genutzt wird, negativ auslösen, indem sie die Symptome und die ganzen Muster verstärkt. Und hier ist die Betrachtung auf verschiedenen Ebenen. Wenn wir uns die körperliche Ebene anschauen, was kann ich dir dazu sagen? Die sexuelle Energie beeinflusst den Körper unmittelbar, auch langfristig. Und zwar die Hormonausschüttung. Die sexuelle Erregung und die Intimität fördern die Ausschüttung von den Hormonen wie Oxytocin, Dopamin und Endorphinen. Und diese Hormone wirken Stress reduzieren, stärken also dein Immunsystem und fördern die Heilung von körperlichen Beschwerden. Sie sorgen für Muskelentspannung. Sexuelle Aktivität kann Verspannungen lösen, die häufig mit psychosomatischen Beschwerden einhergehen. Kann die Blutdurchblutung und die Vitalität steigern, das heißt die sexuelle Energie regt die Blutung an, was zu einer besseren Sauerstoff- und Nährstoffversorgung im Gewebe beiträgt. Und die Regulation des Nervensystems, heißt, sie aktiviert das parasympathische Nervensystem und fördert einen Zustand der Ruhe und Regeneration. Und das aber nur, wenn du einen Partner hast, der bewusst ist. Das heißt, wenn du jetzt in der Sexarbeit dienst, vergiss es, wird es nicht passieren auf dieser tiefen Ebene. Wenn du es als Dienstleistung siehst beim Sex, nein. Wenn du es als klassisches, ich muss jetzt Sex haben, nein. In der Psychosomatik und in der Klinik sagen sie ja, verbieten sie dir ja eigentlich Sex? Habe ich das eingehalten? Nein, sag's dir ganz ehrlich. Und wann blockiert sexuelle Energie? Ja, natürlich durch Scham, durch Trauma, eben wenn diese körperlichen Symptome hochkommen und sie nicht angeschaut werden, du nicht in dieser ganzheitlich betreut wirst und dann kommen die Schmerzen und die hormonellen Disbalancen einfach entstehen. Wenn du aber jetzt mit Tantra und Tao und in dieser Schiene arbeitest, wo ich eh schon war, dann kann sich das lösen. Und du darfst nie vergessen, weil Menschen immer fragen, was ist dein Geheimnis, Anja? Darin liegt mein Geheimnis. Ich habe immer mit Tantra und Tao und Kundalini-Energie und dem ayurvedischen Aspekt und der Psyche gearbeitet. Wirklich ganzheitlich. Ist das ein Kostenfaktor? Ja. Ist das zeitintensiv? Ja. Fordert das alles von dir? Ja. Aber es lohnt sich. Was habe ich auf der geistigen Ebene gemacht? Naja, die sexuelle Energie, so wie ich vorhin schon gesagt habe, ist die enge Verbindung zu deinen Gedanken, zu deinen Emotionen und zu den ganzen kognitiven Prozessen, also die Kundalini in dir. Fördert Kreativität und Fokus. Das heißt, die sexuelle Energie wird oft als kreative Energie beschrieben. Das heißt, wenn die Hormone fließen, wenn du mentale Klarheit hast, wenn du gesteigerte Kreativität und Produktivität hast, dein Selbstwertgefühl, das heißt eine positive Beziehung zu deiner eigenen Sexualität, kann das Selbstbewusstsein und die Selbstakzeptanz stärken. Emotionale Verarbeitung, das heißt, die sexuelle Energie hilft dir, deine emotionalen Blockaden zu lösen und Zugang zu unterdrückten Gefühlen zu schaffen. Blockierte sexuelle Energie kann auch negativ deine Denkmuster führen, wenn du Scham, Selbstkritik mit Ängsten persönlich im Teufelskreismodell zu tun hast. Und wenn du niemanden hast, der diesen Safe Space für dich gibt, dann wird es negative Auswirkungen haben. Das ist einfach so. Und das ist es, was die Menschen unterschätzen. Du musst dort auch begleitet werden. Und das hast du in der klassischen Psychosomatik nicht. Wirst du nicht haben. Du wirst nicht diese Intimität erfahren. Du wirst nicht so diese Berührung erfahren, dieses, dass Menschen für dich da sind, dass du gehalten wirst, so wie ich es aus den Tantra-Seminaren kenne. Und das habe ich mir halt anderweitig geholt. Wie, darf ich dir gar nicht sagen, weil du bist in der Thematik ja auch beschränkt. Und deswegen war ich dankbar, dass ich wo war, wo ich sehr nah an meinem Zuhause war und an München. Und das hat mir sehr geholfen. Schau, da entspannt sich mein System sofort wieder, weil es schon die Prozesse kennt und die Verknüpfungen. Das heißt, mein Nervensystem ist schon wieder darauf programmiert in den letzten Monaten. Hey, Entspannung. Ah, okay, sie redet davon. Ah, merke ich sofort, wie sich meine Muskeln entspannen, wie meine Stimme langsamer wird, mein Atem sich beruhigt. Mein Körper richtet sich darauf aus. Was passiert dann? Ich komme schneller in die seelische Ebene. Das heißt, auf der spirituellen, seelischen Ebene wird die sexuelle Energie oft zur Verbindung zur Lebensenergie verstanden. Ja, die Verbindung in dieser Einheit. In vielen spirituellen Traditionen wird diese sexuelle Energie eben als Kraft gesehen, die Menschen mit sich selbst, anderen und dem Universum verbinden. Wie man das erreicht, kann ich dir jetzt nicht erklären. Das ist was, was man von heute auf morgen nicht lernt. Transformation wird genutzt und die persönliche Entwicklung kann auch gefördert werden, eben wie Tantriken aus dem Tantra- und Kundalini-Yoga. Doch das ist eigentlich ein eigenes Seminar, sage ich dir ganz ehrlich. der Energiefluss, wie funktioniert er, wie fließt er, wie kann das funktionieren in deiner Ganzheit und in deiner Lebensfreude, um eben diese blockierten Energien aufzuheben, ja? Und die sexuelle Energie im Teufelskreis ist einfach, du hast sie auf unterschiedlichsten Ebenen. Das heißt, wenn die sexuelle Energie dann noch blockiert ist, dann verstärkt sie nicht nur deine Psychosomatik, sondern sie verstärkt auf allen Ebenen. Das heißt, du hast fehlende oder blockierte sexuelle Energie, hast du noch mehr körperliche Beschwerden, noch mehr Verspannungen, noch mehr hormonelle Störungen, auf geistiger Ebene noch mehr Gedankenmuster, noch mehr emotionale Belastungen. Die Wahrnehmung der eigenen Sexualität ist fast nicht vorhanden, weil du so viel Angst, Scham und Dings hast, um diese Symptome aufrechtzuerhalten. Und auf seelischer Ebene, du bist überhaupt nicht mit dir verbunden. Du bist überhaupt nicht du selber und du bist überhaupt nicht das Gefühl. Du bist so isoliert und erkennst überhaupt keinen Sinn. Da bist du so krass eigentlich schon in den Depressionen drin wie kein anderer. Wie kann man das jetzt fördern? Da kommen wir wieder zurück. Du kannst mit Yoga-Arten, Übungen, Massagen, Blockaden lösen, indem du den Energiefluss ankurbelst, Energiearbeit, klassische Achtsamkeit und Selbstakzeptanzübungen, also indem du bewussten Umgang mit dir und deiner eigenen Sexualität, also quasi das Körperbewusstsein stärkst, auf emotionale Arbeit, klar therapeutische Ansätze, indem du an der Schuld- und Schamgefühlen arbeitest, Trauma freisetzt und das natürlich auch mit der Energie benutzt, spirituelle Praktiken, indem du da einfach reingehst mit jemandem, der sich energetisch auskennt. Sag's dir ganz ehrlich, also das ist auch nicht zu unterschätzen. Und ich sag immer, mach deine Hausaufgaben, wenn du da reingehst, weil das ist einfach so. Und wie schaut das Ganze dann bei Ayurveda aus? Naja, Ayurveda ist ja die ayurvedische Lehre und die sexuelle Energie ist Ausdruck der Lebensenergie, also Prana. Und das ist eine wichtige Komponente, um Gesundheit und Wohlbefinden zu betrachten. Sie ist eng mit der Fortpflanzungskraft verwurzelt, also dem Shukra Dhatu, eines der tiefsten Energie- und Ebenen, wo solche Blockaden reinrutschen können. Und wenn das einmal gestört ist, dauert es am längsten, um es wieder heilen zu können. Wenn du es jetzt nur oberflächlich hast, auf der Haut oder so, kann man schnell beheben. Aber je tiefer das in deine Hautschichten reingeht oder in deine Schichten, Gewebeschichten vom Körper, muss der Energiefluss halt auch anders gebunden und quasi gesäubert werden, ja. Und Ayurveda betrachtet sexuelle Energie nicht isoliert, sondern als Teil des gesamten Systems von Körper, Geist und Seele. Und diese Blockaden oder Disbalancen können psychisch, mental und spirituell halt zu Beschwerden führen, ja. Und die Betrachtung, da kann man einfach grundlegend sagen, im Ayurvedischen ist die sexuelle Energie als Form von Ojas, also das ist deine Essenz der Vitalität betrachtet. Und Ojas ist das feinste Produkt deiner Gewebschichten, also der Verdauung, und stellt die Grundlage für Intimität, Stärke und Lebensfreude dar. Und eine gesunde sexuelle Energie wird als Zeichen eines ausgeglichenen Körpersystems betrachtet. Und seien wir mal ehrlich, die wenigsten haben dieses. Ungesunde Muster wie exzessiver und unterdrückter Sexualtrieb können auch zum Ungleichgewicht führen. Und Ayurveda arbeitet ja mit den fünf Elementen. Feuer, Erde, Wasser, Luft. Und die gibt es rein in die verschiedenen Doshas. Vata Dosha ist quasi Luft, Luft und Äther. Also das Ungleichgewicht kann zu Ängsten, Libidoverlust und unregelmäßig sexuellen Impulsen führen. Pitta ist quasi Feuer, Feuer und Äther. Ein Übermaß kann zu übersteigerter sexueller Begierde, Gereiztheit oder Entzündungen führen. Und Kapha ist die Erde, das Ungleichgewicht. Hat halt diese Antriebslosigkeit, mangelndes Interesse an Sexualität und Stagnation äußern. Mei, und die ayurvedische Sichtweise ist eigentlich relativ easy. Blockierte sexuelle Energie wird im Ayurveda oft auf die Störung im Energiefluss des Chakras zugeführt. Das heißt, hauptsächlich das Sakralchakra, das mit Kreativität, Sexualität und Emotionen verbunden ist. Und Blockaden wie Stress, Traumata werden halt durch Ernährung oder falsche Lebensgewohnheiten entstehen. Und Symptome von Blockaden, ja mei, körperlich, ja müde, hormonelle Störung, Impotenz und Unfruchtbarkeit, so wie es bei mir war. Emotional, Schuld, Scham, emotionale Instabilität, war mega krass. Und spirituell, Gefühl der Entfremdung. Und ich habe in nichts mehr einen Sinn gesehen. Wie haben wir gearbeitet? Hauptsächlich mit der Ernährung und der Verdauung. Das heißt, die Gesundheit der Shukra Dhatu, also eines der das reproduktierendste Gewebe. Also viel mit der Verdauung gearbeitet, Stärkung der Verdauung, also das heißt Verwendung von Gewürzen, schokranährende Lebensmittel, die halt auch für mich und meine Doshas an sind. Klar könnte ich dir jetzt ein Beispiel geben, aber das ist nicht fair. Also wenn du da mehr wissen willst, ich connecte dich gerne mit ayurvedischen Ärzten. Und es ging darum, das Ungleichgewicht auszugleichen. Und dann ging es auch darum, das, was am akutesten gerade ist, auszugleichen, weil es war so viel im Ungleichgewicht. Dann haben wir mit Kräutern und Rasayanas gearbeitet. Das heißt, natürlich haben wir mit Ashwagandha, Shavarti, Safran, Kapyachu gearbeitet, um quasi die Libido und die Fruchtbarkeit zu unterstützen. Safran wirkt stärkend und aufhellend. Ashwagandha unterstützt die Vitalität und lindert den Stress. Und so viele Leute nehmen Ashwagandha, aber nehmen es einfach falsch. Dann haben wir tägliche neue Routinen entwickelt, also den Tagesablauf geändert, den Energiefluss geändert, Bewegung geändert, um Blockaden zu lösen und den Lebensenergiefluss zu entblockieren. Dann haben wir die sexuelle Ausgeglichenheit, also quasi die Sexualität bewusst wieder in Einklang gebracht mit dem Mondzyklus, mit den Chakren, mit der Chakraheilung, mit der Meditation, mit den Ölmassagen und das in einer Kur von 20 Tagen. Alleine das zusätzlich noch jetzt im Nachgang, ja. Und was ist daraus entstanden? Naja, das Ayurveda hat mir geholfen, meine sexuelle Energie wieder zu potenzieren, wieder in Wachstum zu kommen und wieder in die Bahnen zu kommen. Also Brahmacharya ist in der klassischen Lehre, bedeutet eigentlich Enthaltsamkeit, sondern die bewusste Kontrolle und Transformation sexueller Energie. Und ja, ich habe auch da enthaltsam gelebt, aber dann auch gleichzeitig danach tantrische Praktiken übernommen. Und zwar im Ayurvedischen, im Sinne von der Sexualität, die wieder mit reingenommen. Und was macht es mit Körper, Geist und Seele? Und dann sind wir gezielt noch auf das Stressmanagement eingegangen. Also mit Yoga, mit Meditation, mit Atemübungen, mit der ayurvedischen Detox-Methode, mit der Achtsamkeit, um einfach diese gesunde Praxis zu lösen, frei von Scham, frei von Schuld und übermäßiger Fixierung. Und das ist einfach mega krass, was dabei rauskam. Und da gibt es so viele unterschiedliche Quellen. Und du siehst, ich könnte wahrscheinlich Tage darüber sprechen, ja, aber im Moment ist es, wie es ist. Und deswegen mache ich hier jetzt einfach mal einen Stopp. Wie gesagt, wenn dich das mehr interessiert, ja, vielleicht sollte ich auch mal ein Webinar dazu machen, könnte ich wahrscheinlich machen, aber das wird sich zeigen im Laufe der Zeit. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Mittwochabend und du kannst dich freuen, weil das nächste Mal sprechen wir über die Unterscheidung der normalen und pathologischen Angst. Das ist mir sehr, sehr wichtig, weil auch da tut sich sehr, sehr vieles. Und auch die Ängste und die unterschiedlichsten Ängste können dazu führen und beitragen, krank oder noch kränker zu werden. Und das Erste, du weißt es, wie ich arbeite, ist das Bewusstsein. Erstmal bewusst werden und dann gehst du rein und guckst, was kann ich tun, was ist gut für mich. Und auch das ist ein eigenes Thema. Was ist gut für dich? Weil nur was gut für mich ist, heißt nicht, dass es gut für dich ist. Aber deswegen liebe ich es, dir so viele Ansätze wie möglich zu geben, weil du wirst es fühlen, was mit dir in Resonanz geht. Und das war mir immer wichtig, weil nicht mein Tool ist dein Tool und dein Tool ist mein Tool. Viele Tools, ja, darum verwende ich viele Tools. Und eines der vielen Tools, irgendeines ist für dich dabei. Und darum geht es, aus sich auszuprobieren. Aber ich bin es, aber ich bin auch gerne neugierig auf unterschiedliche Dinge. Und das ist halt auch ganz wichtig. Und auch ein Podcast ersetzt nicht das, dass du zum Arzt gehst. Ersetzt auch nicht, dass es Dinge unterlässt und dass du sagst, ah oh ja, aber der und der im Fernsehen und so hat gesagt, nein, schalt dein Hirn ein. Schalt dein Hirn ein, deine Resonanz, deinen Körper, dein Gefühl, deine Intuition und dann handle. Und nicht handle zuerst und danach, wenn du gehandelt hast, schalte dein Hirn ein. Macht keinen Sinn. Deswegen haben wir eine Intuition. Und das sollten wir lernen, wieder darauf zu vertrauen und darauf hinzuarbeiten. Körperbewusstsein. Und das ist wahre, bewusster Umgang mit Sexualität, unterstützend in der Balance für seinen Körper, Geist und seine Seele. Und das fördert ein erfülltes Leben.